Good morning. Ich bete noch, bevor wir starten. Vater im Himmel, wir schauen jetzt in dein Wort und ja, wir bitten dich, dass du unser Denken leitest und lenkst, dass du uns den Blick schenkst auf deinen Sohn, auf unseren Herrn Jesus und auf seine rettende Macht, auf seine Auferstehungsmacht. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass du meine Worte verwendest und dass du das verwendest, was wir in deinem Wort lesen, um dich zu sehen, so wie du bist. Amen. Wir machen weiter mit den Psalmen, Psalm 110. Ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen und während der Predigt wirklich offen zu lassen und mitzulesen. Und ich bitte euch jetzt aufzustehen, wir hören Gottes Wort. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich geboren wie den Tau. Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Völkern, aufhäufen Erschlagene, wird Häupter zerschmettern weithin auf der Erde. Er wird trinken vom Bach auf dem Wege. Darum wird er das Haupt emporheben. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Was denkst du über Jesus? War er ein Sozialrevolutionär, der eine völlig neue Morallehre gebracht hat? Oder war er einfach nur ein guter Mensch, der von seinen Zeitgenossen nicht verstanden worden ist? Oder vielleicht bist du auch ein sehr spiritueller Mensch und denkst, er war jemand, der das Göttliche, das in jedem von uns steckt, sichtbar gemacht hat. Wenn du Jesus ablehnst, dann liegt es vielleicht daran, dass du ihn noch nicht kennst, dass du ihn nicht so kennst, wie er sich uns in der Bibel vorstellt, in seinem Wort. Und dieser Psalm ist eine wunderbare Gelegenheit, ihn kennenzulernen und ihn lieben zu lernen. Dieser Psalm ist der am häufigsten zitierte Psalm im Neuen Testament. Kein anderer Psalm wird so oft zitiert oder es wird zumindest auf ihn Bezug genommen. Nach meiner Erzählung ist es ungefähr 30 Mal, wo er wirklich wörtlich zitiert wird oder auf ihn Bezug genommen wird. Und es ist nicht umsonst so, sondern der Grund dafür liegt daran, dass er vollgepackt ist mit göttlicher Offenbarung. Mit Offenbarung darüber, wer Jesus ist, warum er gekommen ist, wo er jetzt ist und was er jetzt gerade tut und was noch geschehen wird. Es gibt drei Punkte. Der König, das sind die Verse 1 bis 3, der Priester, Vers 4 und der Richter, die Verse 5 bis 7. Ja, wir haben Palmsonntag, da erinnern sich die Christen, da erinnert sich die ganze Christenheit an den Einzug von Jesus in Jerusalem auf einem Esel und wie das ganze Volk oder viele aus dem Volk ihm zugejubelt haben und ihm den triumphalen Empfang eines Königs bereitet haben. Aber nicht alle waren von ihm begeistert. Die Führer des Volkes Israel, die wollten ihn loswerden. Denen war er suspekt und vor allem auch diese große Begeisterung für ihn, die haben sich bedroht gefühlt und ihren Machtanspruch, ihren Leitungsanspruch im Volk. Und deswegen haben sie versucht, durch listige Fragen Jesus in die Falle zu locken. Sie haben versucht, irgendetwas gegen ihn in die Hand zu bekommen, um ihn anklagen zu können. Doch Jesus ist es durch seine Antworten und durch seine Gegenfragen gelungen, sie zum Schweigen zu bringen, sie mundtot zu machen. Und eine dieser Diskussionen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten wird im Markus-Evangelium berichtet, in Kapitel 12. Auch bei Matthäus und Lukas können wir das lesen. Und da stellt Jesus diese Frage. Er stellt den Pharisäern die Frage, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Und ihre Antwort war, Davids. Und es war aus ihrer Sicht auch vollkommen logisch, denn sie haben das Alte Testament perfekt gekannt und haben gewusst, der Messias, der da angekündigt ist, der König, der kommen soll, der ist ein Nachfahre Davids. Also muss er Davids Sohn sein. Und darauf hat Jesus dann geantwortet, wie kann dann David, erfüllt vom Heiligen Geist, ihn Herr nennen? Und Jesus hat den ersten Vers aus Psalm 110 zitiert. Ein Psalm Davids, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Aus der scheinbar so leichten Frage, die Jesus gestellt hat, was denkt ihr von dem Christus, wessen Sohn ist er, ist eine sehr tiefgründige Frage geworden. Nämlich die Frage, wer ist der Messias, den ihr erwartet? Wer ist er wirklich? Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Ihr seht in euren Bibeln, dass das erste Herr da in Vers 1 in Großbuchstaben geschrieben ist. Im hebräischen Text steht hier das Wort Yahweh. Das ist der Name Gottes und vor dem hat man so viel Ehrfurcht, dass man ihn nicht ausschreibt, sondern stattdessen schreibt man das Wort Herr und um es zu erkennen, eben in Großbuchstaben. Der, der hier also spricht, der, der sagt, setze dich zu meiner Rechten, das ist Gott selbst. Was wir hier lesen, ist eine Prophetie Gottes. Und zu wem spricht er? Er spricht zu jemandem, den David seinen Herrn nennt. Das ist dieses zweite Herr hier in Vers 1. Das ist das, das ganz normal geschrieben ist. In seinem Gespräch mit den Führern des Volkes Israel stellt Jesus also klar, dass dieser Psalm von David stammt. Und dass David hier erfüllt durch den Heiligen Geist schreibt oder spricht. Und dass der, den er ankündigt, der, den David da ankündigt, höher sein muss als David, denn sonst würde er ihn nicht seinen Herrn nennen. Es kann also nicht sein, dass der Messias, der da angekündigt wird, einfach nur Davids Sohn ist, also ein Nachfahre Davids, ein menschlicher Nachfahre Davids, sondern er muss mehr als das sein. Petrus zitiert auch diesen Psalm in der Apostelgeschichte, in der Pfingstpredigt. Wir lesen das in Kapitel 2. Und dort lesen wir, denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Und die Schlussfolgerung von Petrus, die lesen wir dann im nächsten Vers, in Vers 36. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Petrus macht klar, dass Jesus, der vom Volk und von den Römern gekreuzigt worden ist, dass der dieser angekündigte Christus, der Messias, der von Gott gesalbte König ist, der Messias, der im Alten Testament angekündigt wird. Und dass er mehr sein muss als David, mehr als ein irdischer König, mehr als alle irdischen König. Er ist ein göttlicher König, zu dem Gott sagt, setze dich zu meiner Rechten. Was bedeutet es, wenn Gott sagt, setz dich zu meiner Rechten? Er gibt Jesus, dem Messias, dem Christus, nicht einfach nur einen Ehrenplatz, sondern er lässt ihn teilhaben an göttlicher Herrlichkeit und vor allem an göttlicher Herrschaftsmacht. Wenn Gott sagt, setze dich zu meiner Rechten, dann sagt er damit, herrsche. Und er macht ihn zum Herrscher über das ganze Universum. Das ist das, was Jesus jetzt tut. Er ist Gottes Sohn, den Gott Vater liebt und in dessen Hände alles gelegt ist, alles gegeben ist. Er ist der Herrscher des Universums. Jesus ist also der Christus, der Messias. Er ist Gottes Sohn. Und er ist der mächtige Herrscher des Universums. Er besitzt göttliche Autorität, göttliche Souveränität. Und er herrscht jetzt zur Rechten von Gott Vater. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Wir sehen in Vers 1 das Wort bis. diese Zeit der Herrschaft, die ist noch nicht das Letzte, was geschehen wird, sondern da ist noch etwas anderes angekündigt, nämlich dass Gott eines Tages die Rebellion der Menschheit gegen ihn endgültig niederschlagen wird. Und das wird sein, wenn Jesus wiederkommt und wenn seine Feinde zum Schemel unter seine Füße gelegt werden. Aber darauf kommen wir später noch zurück beim dritten Punkt der Predigt. Noch ist Gott geduldig mit seinen Feinden. Und wir lesen in den Versen 2 und 3, wie diese Herrschaft von Jesus, die Herrschaft, die er jetzt gerade ausübt, wie diese Herrschaft aussieht. Es ist eine Herrschaft inmitten seiner Feinde. Also ganz anders als eine Herrschaft von einem irdischen König, der versucht, seine Feinde nicht in seinem Reich zu haben. Aber Jesus herrscht inmitten seiner Feinde. Wer sind überhaupt diese Feinde? Diese Feinde Gottes, von denen wir in dem Psalm lesen. Das waren auch wir früher. Das sind Menschen, die Gott nicht Gott sein lassen wollen, die ein selbstbestimmtes Leben führen wollen, die ihre Entscheidungen treffen wollen, ohne dass Gott ihnen da etwas reinredet. Und das sieht man natürlich dann auch in ihrem Leben. Sie wollen unbeeinflusst leben und Gott nicht als Gott anerkennen. Die Vorstellung, dass es einen göttlichen Herrscher des Universums gibt, einen, der wirklich alles in der Hand hält, der die Integrität von dem Sessel, auf dem du da gerade sitzt, garantiert, die ist einem vollkommen absurd und die lehnen sie ab. Und vor allem, dass er sagen kann und sagt, wie wir leben sollen, das ist etwas, das für sie vollkommen anstößig ist. Sie wollen mit Gott nichts zu tun haben. Und wahrscheinlich kennst du dieses Denken sehr gut oder es kommt dir zumindest bekannt vor, denn das entspricht unserer menschlichen Natur. So haben wir früher auch gedacht, bevor uns der Glaube geschenkt worden ist, bevor wir gelernt haben, wer Gott ist und bevor wir das angenommen haben, ihn als unseren Herrn. Wir lesen dann in Vers 2, dass Gott das Zepter der Macht von Davids Herrn ausstrecken wird über Zion hinaus. Zion steht für Gottes heiligen Berg, für den Ort, wo der Tempel steht, für Jerusalem. Und was hier angekündigt wird in Vers 2 ist, dass Gott diesen Herrschaftsbereich von Davids Herrn ausbreiten wird. Und zwar von Jerusalem ausgehend in die ganze Welt, vom Volk Israel, vom jüdischen Volk ausgehend, auch zu den Heiden, auch zu uns, überall auf der Welt. Und das ist eine Herrschaft inmitten von Feinden, denn, wie wir gesehen haben, nicht alle Menschen wollen Gott Gott sein lassen und ihn annehmen. Aber das Königreich von Jesus wächst, indem mehr und mehr Menschen ihre Feindschaft aufgeben und ihn als ihren Herrn und Gott annehmen. Und wie geschieht das? Wie breitet Gott diesen Herrschaftsbereich von Jesus aus? Der Schlüssel zur Antwort auf diese Frage liegt in Vers 3. Wir lesen da, wie Jesus seine Armee aufbietet. Ein Heer aus Menschen. Und dieses Heer aus Menschen, das ist sein Volk. Das sind wir. Das sind ehemalige Feinde Gottes. Und diese ehemaligen Feinde Gottes, die folgen ihm jetzt willig und sind angetan mit heiligem Schmuck, prächtig mit heiligem Schmuck. Ja, wir sind es. Menschen, die früher Feinde Gottes waren und die jetzt ein vollkommen verändertes Herz haben durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat diese Veränderung in uns gewirkt und das ist das, was hier als heiliger Schmuck beschrieben ist, mit dem wir angetan sind. Wie wird dieser Kampf gekämpft? Das ist kein Kampf mit physischer oder psychischer Gewalt. Wir zwingen niemanden, unseren Glauben anzunehmen. Was wir tun ist, wir leben in dieser Welt. Wir leben da als Salz und Licht. Wir machen sichtbar, durch die Art, wie wir sind, was Gott an uns schon getan hat. Und vor allem verkünden wir Gottes Wort. Wir verkünden sein Evangelium, die gute Botschaft, die er geschrieben hat. Und wir beten für die Menschen, die noch Feinde von ihm sind, weil wir wissen, dass egal wie genial auch unsere Argumente sein mögen, wir können diese Veränderung der Herzen nicht bewirken. Das muss Gott tun und er tut es auch. Und auf diese Weise lässt Gott sein Volk wachsen. Durch uns, die er verwendet, und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und so reagieren Menschen auf das Evangelium und nehmen diese gute Botschaft an und werden erneuert und erscheinen von ihm geboren wie der Tau am Morgen, wie wir es da am Ende von Vers 3 sehen. Also, Gott kündigt an, dass ein göttlicher König kommen wird und dass er herrschen wird, dass er seinem Volk voranschreitet und dass er sein Reich ausbreitet durch dieses Volk, durch sein Heer aus ehemaligen Feinden Gottes. Und er ist tatsächlich aus dem Stammbaum Davids. Wir sehen das in den Evangelien nach Matthäus und nach Lukas. Er ist insofern also wirklich ein irdischer Sohn, also nach seinem Blut, ein Sohn Davids. Aber er ist mehr als das. Er ist Gottes Sohn. Er ist der von Gott gesalbte Messias. Er ist göttlich und er herrscht zur Rechten Gottes über das gesamte Universum. Kommen wir jetzt zu dieser zweiten Prophetie Gottes. Die finden wir in Vers 4. Die zweite prophetische Aussage Gottes, die leitet David so ein. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Was könnte mächtiger sein als eine Prophetie Gottes? Ein Schwur Gottes, ein Eid Gottes, eine so starke Zusicherung von Gott, dass er einen Plan gefasst hat und dass er den Plan ganz sicher nicht ändern wird, bekräftigt durch einen Eid und durch diese Bekräftigung, dass es ihn eben nicht gereuen wird, was er sich da zum Vorsatz genommen hat. Okay, Gott ändert seine Pläne nie und er kann auch nicht lügen, das wisst ihr und darauf kann ich jetzt da nicht näher eingehen. Aber diese Bekräftigung soll Sicherheit geben, dass das, was er hier ankündigt, gewiss ist. Er wird es tun. Und was kündigt Gott nun an? Der Herr hat geschworen, das wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Auf den ersten Blick ein extrem rätselhafter Vers, oder? Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Aber wenn man der Spur von diesem Melchisedek in der Bibel folgt, dann kann man nur staunen darüber, wie genial Gott ist, was für einen genialen Plan er gefasst hat und wie er diesen Plan durch die ganze Geschichte durchzieht, wie er das ins Geschehen setzt, was er sich vorgenommen hat. Erstmals taucht dieser Melchisedek im Buch Genesis, im ersten Buch Mose auf, und zwar im Kapitel 14. Da ist davon berichtet, wie Abraham siegreich von einer Schlacht zurückkehrt. Und auf dem Rückweg von dieser Schlacht begegnet ihm dieser Melchisedek. Und diese Begegnung ist nur in drei Versen beschrieben, in 1. Mose 14, 18 bis 20. Und wir erfahren hier, Melchisedek ist der König von Salem, das ist die Vorläuferstadt von Jerusalem. Er bringt als Geschenke Brot und Wein heraus. Er ist ein Priester Gottes des Höchsten und er segnet Abraham. Er ist also Mittler zwischen Abraham und Gott. Und Abraham ehrt diesen Melchisedek, indem er ihm den Zehnten von der gesamten Kriegsbeute gibt. Und der Name Melchisedek bedeutet übrigens König der Gerechtigkeit. Zum zweiten Mal taucht dieser Melchisedek dann in unserem Psalm auf, im Psalm 110, wo Gott ankündigt, dass der Messias nicht nur dieser göttliche König sein wird, von dem wir in Vers 1 gelesen haben, sondern dass er darüber hinaus auch Priester sein wird. Das lesen wir eben da in Vers 4. König und Priester in einer Person, so wie Melchisedek. Und Melchisedek ist nicht Jesus, das müssen wir schon klarstellen, er ist nicht Jesus. Dieser König von Salem, der gleichzeitig Priester und König in einer Person ist, Der ist aber trotzdem bedeutend über diese historische Begegnung hinaus, denn er ist ein Typus, ein Beispiel oder ein Fingerzeig auf Jesus, der ebenfalls König und Priester in einer Person sein wird. Und zum dritten Mal taucht der Name Melchisedek dann im Hebräerbrief auf. Und wieder als Modell, als Typus für die Priesterschaft von Jesus. Gleichzeitig König und Priester in einer Person. Warum ist es so außergewöhnlich, dass Jesus König und Priester in einer Person ist? Das ist so außergewöhnlich, weil Gott mit Mose einen Bund geschlossen hat. Und nach diesem Bund waren Priester Nachkommen Aarons. Das ist der Bruder von Mose. Und die stammen aus dem Stamm Levi und die bringen Opfer. In einem komplizierten Opfersystem opfern sie und sind dadurch Mittler vor Gott für Menschen. Und darüber hinaus hat es Könige gegeben. Und diese Könige, die herrschten. Könige herrschen noch immer, wie alle Regierungen. Und sie herrschen für Gott über Menschen. Und diese Ämter zwischen König und Priester waren in diesem alten Bund mit Mose streng getrennt. Und wehe, diese Trennung ist übertreten worden. Ihr könnt danach lesen, wie es dem Usia gegangen ist, einem König, der sich angemaßt hat, priesterliche Dinge zu tun. Okay, König und Priester in einer Person, äußerst ungewöhnlich. Was macht diese Priesterschaft von Jesus aber noch so besonders? Das Besondere an dieser Priesterschaft ist nicht nur, dass es eben auch gleichzeitig ein König ist, sondern die Person dieses Priesters und das Opfer, das dieser Priester bringt. Wer diese Person des Priesters ist, das ist uns in Kapitel 1 des Hebräerbriefes sehr schön gezeigt. Da lesen wir, wer dieses Opfer bringen wird. Diese Person ist Gott, Gott Sohn, durch den Gott Vater das Universum geschaffen hat. Wenn ihr in der Bibel eine Stelle sucht, wo Jesus wirklich Gott genannt wird und nicht Gott Sohn allein, hier ist zum Beispiel so eine Stelle. Also, Gott bringt dieses Opfer. Der Herrscher des Universums und der, durch den Gott Vater das Universum geschaffen hat, also auch der Schöpfer des Universums. Und was macht Jesus jetzt mit seiner göttlichen Macht? Das lesen wir im 5. Kapitel im Hebräerbrief. Er hält seine Macht nicht fest, sondern er bringt das ultimative Opfer. Er opfert sich selbst unter Bitten und Flehen mit lautem Schreien und unter Tränen am Kreuz. Und weil er gehorsam war bis zum Tod, wurde er erhört. Sein Opfer wurde angenommen und er ist auferstanden und hat für alle, die ihm nachfolgen, die ewige Seligkeit errungen, also Rettung, Erlösung. Wir sehen in Vers 4 im Psalm 110, dass er ein Priester ewiglich ist. Das ist im Hebräerbrief in Kapitel 7 näher erklärt. Im Gegensatz zur Priesterschaft des alten Bundes, des Bundes, den Gott mit Mose geschlossen hat, ist Jesus ein ewiger Priester. Denn diese Priester des alten Bundes, die haben ihre Opfer nur bringen können während ihrer Lebenszeit. Jesus ist aber aufgestanden und kann deswegen immer Mittler für uns zu Gott sein, in einer Person. Und er kann uns deswegen, weil er immer für uns bei Gott eintritt, ewige Rettung garantieren. Jesus hat sich also selbst geopfert als das Perfekte, als das Opfer, das ewig gilt und bietet jetzt einen neuen Bund an. Ein Bund, in dem keine Opfer mehr notwendig sind. Durch das ultimative Opfer von Jesus wird unsere Sünde uns nicht mehr angerechnet. Sie ist vergeben, ein für alle Mal. Wir lesen das im Kapitel 10 im Hebräerbrief. Also, durch das vollkommene Opfer von Gott selbst gibt es diesen neuen Bund mit Jesus als dem ewigen und perfekten Priester, der für immer für uns eintritt und der damit sicherstellt, dass unsere Rettung eine ewige Rettung ist. Und dieser perfekte Priester herrscht jetzt als göttlicher König zu Gottes rechter Hand. Er herrscht und er wartet bis. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Vers 1, zu diesem Bis. Und das ist eben ja, der beunruhigende Teil dieses Psalms. Denn was dieses Bis in Vers 1 schon einleitet, das wird jetzt in den Versen 5 bis 7 weiter ausgeführt. Jesus kommt als Richter. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Völkern, aufhäufen Erschlagene, wird Häupter zerschmettern weithin auf der Erde. Er wird trinken vom Bach auf dem Wege, darum wird er das Haupt emporheben. Gottes Plan ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben gesehen, jetzt herrscht Jesus zur Rechten Gottes, bis er wiederkommt. Jetzt herrscht er inmitten seiner Feinde. Und wenn er wiederkommt, dann wird dieser Tag des Zorns sein. Dieser Tag des Zorns, von dem wir da in Vers 5 lesen. Wenn wir in der Bibel von Gottes Zorn lesen, dann ist damit immer Gottes Gericht gemeint. Und der Tag des Zorns ist der Tag, an dem Jesus als Richter wiederkommt und für Gerechtigkeit sorgt. Das klingt hart, oder? Vielleicht denkst du, es wäre liebevoller von Gott, wenn er einfach sagen würde, passt schon, alles gut, passt schon. Aber ist es wirklich so? Wie wäre das für alle Menschen, die unter Ungerechtigkeit leiden? Wie würden die das empfinden, wenn Gott sagen würde, passt schon zu ihren Peinigern? Würden die das als liebevoll von Gott empfinden? Und wo bleibt da die Gerechtigkeit? Wäre Jesus der König der Gerechtigkeit, wenn Sünde und Sünder ungestraft davonkommen würden? Was wäre das für ein Richter, der zu einem Mörder, zu einem Vergewaltiger, zu einem Betrüger sagen würde, wissen Sie was, gehen Sie nach Haus, alles gut. Das wäre doch per Definition Ungerechtigkeit und Unrecht, oder? Wie können wir, wenn wir schon von einem irdischen Richter was anderes erwarten, von einem Guten, von einem Lieben, von einem heiligen Gott erwarten, dass er so handelt? Das ist undenkbar. Er muss für Gerechtigkeit sorgen und er wird für Gerechtigkeit sorgen, weil er heilig ist, weil er gut ist und weil er liebt und weil Unrecht und Sünde bei ihm nicht sein können. Und dieses Wiederkommen von Jesus als Richter, das wird in der Bibel immer mit unglaublich drastischen Bildern, mit einer Brutalität beschrieben, die uns wirklich erschaudern lässt. Und ich glaube, dass das nicht nur so dasteht als übertriebene Warnung, sondern das wird tatsächlich so empfunden werden, wenn ihr wiederkommt. Wir kriegen einen Blick drauf in Offenbarung 6, wie es den Menschen, die den Glauben, der ihnen angeboten worden ist, wie es diesen Menschen gehen wird, wenn sie erkennen, dass sie die falsche Entscheidung getroffen haben, dass sie diesen Glauben annehmen hätten sollen. Wir lesen hier Offenbarung 6, Verse 15 bis 17. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns. Und wer kann bestehen? Was willst du tun, wenn Jesus als Richter wiederkommt? Wo willst du Schutz suchen? Willst du Schutz suchen bei der Schöpfung? Willst du zu den Bergen und Felsen sagen, begrabt uns? Willst du Schutz suchen bei der Schöpfung vor dem Schöpfer? Es wird zu spät sein. Er wird richten. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Jeder Mensch wird das bekommen, was ihm gebührt. Genau das, was ihm gebührt. Nicht mehr und nicht weniger. Wir haben gesehen, dass Gott schon zur Zeit von Abraham angekündigt hat, dass Jesus als Herr und Erlöser, als göttlicher König und Priester kommen wird, durch diese Begegnung mit Melchisedek. Und wir haben dann gesehen, dass Gott 1000 Jahre später in diesem Psalm nochmal ankündigt, dass es einen göttlichen König und Priester geben wird. Und in dem Psalm schwört Gott und versichert, dass ganz sicher eintreten wird, was er ankündigt. Und wir haben gesehen, dass 1000 Jahre nach David, nachdem dieser Psalm geschrieben ist, tatsächlich eintritt, was da angekündigt wird. Jesus kommt als dieser göttliche König, als dieser Priester, der das perfekte, das vollkommene Opfer bringt, sich selbst zur ewigen, zur endgültigen Vergebung von Sünden für alle, die an ihn glauben. Und er ist auferstanden. Dieses Opfer ist angenommen worden und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes und herrscht dort. Wenn du ihn noch nicht als deinen Herrn und Gott angenommen hast und wenn du das hörst, welche Hoffnung hast du? Wieso glaubst du, dass das, was Gott dann noch ankündigt, nämlich dieses Gericht, dass das nicht eintreten wird? Welche Hoffnung hast du? Ich bitte dich, hoff nicht. Es wird eintreten. Gott kann nicht lügen. Und er ändert seine Pläne nicht. Und wenn du erkannt hast, dass Jesus tatsächlich dieser Priester ist, dieser göttliche König in einer Person, der sich für dich geopfert hat und der jetzt eine göttliche Herrschaft über das ganze Universum ausübt, bis er wiederkommen wird. Und wenn du dich fragst, was jetzt dein nächster Schritt sein muss, dann gebe ich dir auf diese Frage die gleiche Antwort, die Petrus gegeben hat bei seiner Pfingstpredigt. Kehr um, tu Buße, wende dich diesem Jesus zu, diesem Priester, der für dich sein Leben hingegeben hat als perfektes Opfer. Und du wirst Frieden bei ihm finden. All das, wonach du dich sehnst, wirst du bei ihm finden. Und was bringt dir dieser Psalm, wenn Jesus jetzt schon dein göttlicher König und Priester ist, wenn du schon zu seinem Volk gehörst? Freu dich. Freu dich jedes Mal, wenn du diesen Psalm liest. Denn der Psalm erinnert dich daran, dass du absolute Gewissheit haben kannst, dass für dich ein für alle Mal sichergestellt ist, dass für dich garantiert ist, dass du ewig bei Gott sein wirst, weil der perfekte Priester das perfekte Opfer für dich gebracht hat. Und der Psalm erinnert dich daran, dass du zu Gottes Volk gehörst und dass du mit heiligem Schmuck angetan bist, mit einer Veränderung deines Herzens, die der Heilige Geist wirkt. Und wirk mit an der Ausbreitung von Gottes Königreich. Welche Freude wird dir das bringen? Vertrau mir, es ist wunderbar. Sei Salz und Licht in dieser Welt und mach diesen Gott sichtbar, an den du glaubst. Und der Psalm erinnert dich auch daran, dass dir eine Zukunft in Gottes unmittelbarer Gegenwart gesichert ist. Jesus kennt dich, du folgst ihm und er verspricht dir ewiges Leben mit ihm. Du kannst nicht verloren gehen, weil nichts und niemand dich aus seiner Hand reißen kann. Du bist in ihm sicher verborgen bei Gott, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt werden. Als letzter Feind, der Tod. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Vater im Himmel, danke für diesen Psalm, dass wir darin sehen, wie du handelst durch die Zeit, was du alles getan hast und was du jetzt tust und was noch kommen wird. Danke, dass wir Anteil haben an dem Sieg, den Jesus schon errungen hat. An dem Triumph, der noch kommen wird. Und dass wir eines Tages auch diesen Siegestrunk nehmen können aus dem Bach am Weg. Amen.